Das, was wir hier eben gesungen haben, wird in unserem Predigtext fortgesetzt. 1. Korinther 7, Vers 29 bis 31. Es geht um die Frage, wie wir die Welt mit allen Schönheiten auch genießen. Das ist eine Gabe Gottes. Wir haben ja gedankt am Erntedanktag und hoffentlich an vielen anderen Tagen für all das Schöne, was uns unser Gott schenkt und womit er uns erquickt. 1. Korinther 7, Vers 29. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuten, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als behielten sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Herr, hilf uns, diese Welt richtig zu gebrauchen. Amen. Vor ein paar Tagen erlebte ich mit, wie einige Verantwortliche in der evangelischen Jugendarbeit sich unterhielten. Sie waren voller Erwartung, weil da in der kommenden Woche in Stuttgart so viele Veranstaltungen stattfinden zum Konzil für Gerechtigkeit und Frieden. Und dann sagte eine, ich habe in meiner Berufsschulklasse mit meinen jungen Leuten darüber geredet, da interessiert sich überhaupt niemand dafür. Und der andere sagt, das habe ich auch schon beobachtet. Wir haben als Kirche dieses Thema genommen, weil wir gemerkt haben, da fahren heute junge Leute drauf ab. Und jetzt haben wir es. Und jetzt interessiert das die jungen Leute nicht mehr. Ich habe denken müssen, so ist es, wenn man den Zeit- und Modemeinungen nachrennt. Was interessiert denn heute junge Leute? Die interessiert es, wie sie ihre Schule gut schaffen, wie sie einen Job kriegen. Und wenn sie heiraten wollen, wo kriegen wir eine Wohnung? Die haben auch gesundheitliche Probleme. Lauter Fragen, die sie hautnah angehen. Und ich denke auch heute Morgen interessiert uns dies wieder. Wie kommen wir denn mit unserem Leben klar? Paulus hat im Kapitel vorher geschlossen, im Kapitel 6, Vers 20, preist Gott mit eurem Leibe. Preist Gott mit eurem Leibe. Macht in eurem täglichen Leben, mit euren Schulsorgen, es geht die jungen Leute an, mit ihren Berufsärger, den sie haben, machen sie daraus ein Lob Gottes. Und Paulus spricht hier von der Ehe in diesem Kapitel. Und erörtert dies mit Ehepaaren und mit Singles, wie man heute sagt, mit Alleinstehenden, wie das eigentlich sein soll in unserem Leben, wie wir das richtig zur Ehre Gottes machen können. Da haben wir auch selber große Schwierigkeiten. Wenn wir jetzt reden müssten, würden wir sagen, du, da liegen bei mir so viel komplizierte Probleme. Wir haben schlimme Erfahrungen hinter uns. Wir sind oft traurig oder enttäuscht, weil im Leben passiert so viel, was uns nicht passt. Wir werden bitter. Wie viele Ehegatten sind bitter? Ich habe mal ganz anderes erwartet von der Ehe. Wie viele sind bitter, wenn sie auf ihr Berufsleben blicken und sagen, mir ist auch nie der Platz gegeben worden, den ich verdient habe. Jetzt wollen wir hören, was der Apostel Paulus dazu sagt. Mein erster Punkt, ihr müsst das alles mit der nötigen Distanz ansehen. Ihr müsst das alles mit der nötigen Distanz ansehen, also mit Abstand. Also so leicht ist das gar nicht, etwa die Ehefragen mit der nötigen Distanz anzusehen. Ich habe ja manchmal das Glück, junge Brautpaare beobachten zu dürfen, bevor sie heiraten. Wenn wir so einem jungen Paar jetzt sagen, also wenn er heiratet, dann macht so, wie wenn er nicht heiraten würde, so als ob das gar nichts wäre. Für die ist das ja der Himmel auf Erden. Ist ja auch so. Meine nach wie vor, dass das so ist. Wie kann ich denn dann sagen, das ist nur so, als ob man nicht verheiratet wäre? Vielleicht beim Weinen, aber da geht's uns ja auch so, dass uns der Schmerz niederdrückt und wir darunter leiden, wie jetzt ein lieber Mensch von uns gerissen ist. Ich kann doch nicht einfach sagen, nimm's leicht. Betracht das aus der Distanz. Es geht mich doch hautnah an. Paulus spricht von der Vergänglichkeit dieser Welt und sagt, passt auf, die Dinge dieser Welt vergehen. Er sagt eigentlich hier noch was anderes, das Wesen dieser Welt vergeht. Im Griechischen steht da das Wort Schema, das heißt eigentlich das Schema dieser Welt vergeht. All das, was uns heute so groß, bedeutsam und wichtig erscheint, ist doch im Licht der Ewigkeit klein und unbedeutend. Nun kann das ja gerade für uns erst wehmütig uns stimmen, dass wir sagen, das geht mir so wie im Volkslied, hoch auf dem gelben Wagen, ich wäre ja so gerne noch geblieben, aber der Wagen, der rollt. Ich spüre die Vergänglichkeit der Zeit. Und manche, die leben ja immer so rückwärtsgewandt, die müssen immer auch bewegt davon erzählen, wie die früheren Zeiten waren, wenn sie Fotoalben ansehen, früher, als unsere Eltern noch lebten, früher, als wir da noch in dem Ort waren, da war alles so schön und so nett. Die Wehmut der Erinnerung, weil unser Herz daran hängt. Wie kriegen wir denn eigentlich den richtigen Abstand? Ich möchte Sie bitten, dass wir nicht so schnell diese Worte hier nachsprechen. Man kann ja so schnell sagen, ach, die Dinge dieser Welt sind wir nicht wichtig. Und wir kleben doch mit all unseren Wünschen an der Erfüllung unserer äußeren Sehnsüchte. Der eine, der sagt, warum hat mir Gott die Ehe versagt? Und der andere, der sagt, warum habe ich auch diese Ehre nicht bekommen, die mir zugestanden wäre? Und gerade wenn wir bitter werden, zeigt sich ja, wie wir an dieser Welt kleben. Wenn uns ganze wichtige Partien unseres Leibes nicht mehr in Gesundheit geschenkt sind, wir hängen doch dran, wir brauchen das doch, dass wir schmerzfrei leben können. Es gehört so viel zum schönen Leben für uns dazu. Wir sind eben diesseitig. Und übrigens, nachher, wenn die Suppe versalzen ist, im Mittagessen schmeckt nicht gut. Also die leiblichen Dinge sind wichtig. Man kann sie nicht einfach so auf die Seite schieben. Bei Paulus war das immer die große Vorfreude auf die Ewigkeit. Und ich würde das umgekehrt sagen, nicht die irdischen Dinge sollen ihnen unwichtig werden, sondern in ihrem Leben muss mehr Vorfreude auf die Ewigkeit sein. Der Termin kann ja für uns sehr nahe sein, wenn uns der Herr heimruft zu sich in die Herrlichkeit. Und wenn wir dann dran denken, was ist jetzt noch wichtig im Blick auf die mir verbleibende Zeit? Da sind die äußeren Sorgen mir gar nicht mehr so wichtig um diese Welt, sondern dass ich dem Herrn gefalle. Vor Jahren war ich einmal auf der anderen Seite der Erdkugel in Neuguinea unterwegs und die Reise lief so gut, dass ich eine Woche früher mit meinem Reiseplan in Neuguinea fertig war. Und ich war zurück in Sydney und melde mich dort bei der Fluggesellschaft und sage, kann ich eine Woche früher zurückfliegen? Und dann schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, wir sind total ausgebucht. In 14 Tagen haben wir keinen freien Flug mehr. Sind Sie froh, dass Sie in 8 Tagen einen haben? Und ich versuche dieser lieben Frau zu erklären, dass dieses Argument für mich nicht zieht. 8 Tage in Sydney bleiben. Die sagt, ach bitte, da hat es doch so tolle Dinge. Wollen Sie nicht Sydney ansehen? Sag, nein, ich möchte heim. Ja, warum wollen Sie ihn heim? Sag, ich habe eine Frau daheim, ich habe eine Familie daheim. Mich interessiert doch Sydney nicht. Was interessiert mich Australien? Meine Sehnsucht liegt dort. Und dann, es waren noch 2 Freunde von der Mission dabei, die haben dann im Standby mit mir gewartet. Und dann waren alle Passagiere abgefertigt und 15 Minuten bevor dieser Jumbo losflog, kam noch das Telefon klingeln, Sie können mit.
Und einer dieser Missionarsfreunde, das war Ernst Vater aus Liebenzell, der hat dann später zu mir gesagt, so sollte man zur Ewigkeit laufen, wie du mit deinem Koffer durch die Sperre durch bist. Jetzt darf ich mit. Wissen Sie, wir halten uns oft auf an den Leiden dieser Welt, an den Gräbern dieser Welt, an den Pannen und am Misserfolg, an den bösen Menschen, die uns das so schwer machen, an den Geldsorgen, an der Inflation, an dem, was sie in der Flucht verloren haben, als sie aus ihrer Heimat vertrieben wurden, als im Krieg ihr Haus abgebrannt ist und wie viel Geld sie in der Inflation verloren haben. Jener Johann Christian Stoch, von dem wir das Lied gesungen haben, sagt einmal, haltet es für eine Last und keine Lust, wenn ihr mehr habt, als ihr braucht. Und ich würde hinzufügen, lieber Stoch, das Schlimme ist, dass wir meinen, wir bräuchten so viel. Wir meinen immer, das ist alles wichtig. Wenn jetzt die Studenten wieder ihre ganzen Sachen packen und ins Studium fahren und dann immer mehr Sachen muss man mitnehmen, was ist denn lebensnotwendig, was brauche ich denn unbedingt? Überlegen Sie es einmal, was brauche ich wirklich nur und was ist notwendig? Gar nicht viel. Für drüben in der Ewigkeit sind ein paar Dinge wichtig, aber nicht die materiellen Sorgen und nicht die Berufssorgen. Und nicht mal Ihre Leistung ist wichtig, was Sie erbracht haben, sondern dass Sie Gott gefallen. Einer hat ein schönes Wort geprägt, die Welt sei, das Leben sei wie eine Brücke. Gehe drüber, aber bau dir drauf kein Haus. Geh drüber, es ist nur der Weg zur Ewigkeit. Also mit der nötigen Distanz das ansehen, auch dann, wenn Prüfungen nicht klappen und man durchfällt oder wenn manches im Leben sich an Berufsträumen zerschlägt, bleibt doch nicht stehen. Wisse, es ist nur ein Weg zur Ewigkeit, haben, als hätte man nicht. Jetzt, woran hängt denn dein Herz? Woran hängt denn dein Herz? Ich muss ganz ehrlich noch einmal sagen, dass ich eben sehr an all den Dingen hänge. Das ist mir wichtig, wie beurteilen deine Mitmenschen dich, geben sie dir Lob oder tadeln sie dich? Wie kommst du mit deiner Arbeit zurecht? Es geht schief, wenn wir sagen, die irdischen Dinge sind nicht wichtig. Es geht schief. Sie können das gar nicht durchhalten. Und ich halte nichts von jenen radikalen Schwärmern, die immer das Gotteswort so gebrauchen, dass sie radikale Forderungen aufstellen und sagen, ein Christ darf überhaupt keinen Besitz mehr haben. Steht nicht in der Bibel. Sondern es ist anders immer im Wort Gottes. Du hast einen größeren Schatz, an den du dein Herz hängst. Jesus ist das Ziel deines Lebens und von ihm her kriegen die irdischen Dinge die richtige Bedeutung. Ist doch kein Pappenstiel, wenn zwei heiraten. Aber jetzt ist doch so wichtig, dass sie nicht bloß sich selber leben und nicht bloß ihre Wünsche haben, sondern dass sie mit doppelter Kraft zwei zusammen dem Herrn dienen, für Jesus in dieser Welt leben. Das war doch dem Paulus wichtig. Die irdischen Dinge sind doch Gott gegeben. Unser Leib ist von Gott gegeben, die Gaben, das Geld, unsere Arbeitsstelle. Aber dass ich hier lebe, im Wissen, in der Verantwortung vor Jesus. Er hat die oberste Bedeutung für mein Leben und von ihm her möchte ich meine irdischen Dinge neu ordnen. Da kann es dann wohl passieren, dass Menschen auch eine andere Einstellung zu ihrem Besitz und zum Geld bekommen. Kennen Sie das Leben von Eva von Thiele Winkel? Lesen Sie es doch mal wieder. Aus ihrem Gutshaus in Schlesien stammte sie und als sie dann das Erbe ihres Vaters bekam, hat sie gesagt, ich habe eine große Angst, dass mir das Irdische so wichtig wird. Und sie hat es Gott dargebracht. Ich möchte mein Leben vor Gott leben. Es muss jeder wissen, wie er das tun kann, seine irdischen Dinge ordnen in der Verantwortung vor Gott. Aber wir wollen aufpassen, dass wir nicht an Dinge unser Herz hängen. Die Dora Rapper, die in der Leitung des großen der großen Bibelschule St. Krishona bei Basel war, die hat einmal miterlebt, wie in ihrer Nähe eine Frau sagte, ich lebe nur für meine Kinder. Lebe nur für meine Kinder. Haben Sie auch schon oft gehört. Und das hat sie so belastet, dass sie Briefe an alle ihre Freunde geschrieben hat. Hoffentlich redet ihr nie so. Wer sein Herz so an vergehende Dinge bindet, der muss enttäuscht werden. Und das passiert ja fortwährend, denn die Kinder wollen ja von solch einer Affenliebe einer Mutter nichts wissen. Da werden sie sich mit Recht später gegen eine solche Umarmung wehren. Wenn eine Mutter nicht sagt, ich lebe für Jesus und nehme meine Kinder aus der Hand Jesu und ich weiß, wie lange sie mir geschenkt sind und wenn sie ihren eigenen Weg gehen, sonst kriegt er kein Verhältnis, auch zu seinen eigenen Kindern. Und so können es sie mit all den irdischen Dingen tun, solange sie in eine Arbeit gestellt sind. Wir leben nicht für die Arbeit, aber gerade Paulus hat es für sehr wichtig empfunden, dass wir mit den Händen treu arbeiten und schaffen und das Schweiß auch wohl wert ist für edle Menschen, dass sie arbeiten, bis sie müde sind am Abend. Das ist keine Schande. Aber wir wollen es tun vor Jesus und im Blick auf ihn, dass wir vor ihm das richtig sehen. Passen Sie auf, dass die irdischen Dinge nicht eine Diktatur in Ihrem Leben ausüben können und auch nicht die Gefühle. Das ist heute in unserer Zeit ganz besonders schlimm, wie wir von den Gefühlen immer wieder gesteuert werden und sagen, ich brauche das und ich bin so unerfüllt, weil mir das fehlt und ich habe meine Wunschträume. Sie müssen das ordnen. Gib mir Jesus diese Dinge oder sind das nur Träume, wie sagt Storch, Schäume, die mich nicht befriedigen können und die mir nicht das Leben hergeben. Ich will in den Aufgaben dieser Welt treu sein. Und wenn morgen die Welt unterginge, noch mal ein Apfelbäumlein pflanzen, wenn der Herr mich dazu sendet. Ich will in dieser Welt alles tun, pünktlich und genau. Und damit keine Missverständnisse entstehen, diese radikale Schwärmerei erleben Sie ja bei so vielen jungen Leuten, die fast wortwörtlich gleich reden wie der Apostel Paulus, die sagen, heiraten als hätte man nicht, ich brauche gar nicht mehr heiraten. Warum auch? Was bedeutet mir das Ja-Wort vor der Gemeinde? Die zusammenziehen, sind nicht nur junge Leute, die das tun. Die zusammenziehen, ohne das in einer Klarheit vor Gott und den Menschen zu tun. Das hat der Paulus nicht gemeint. Gerade weil ich dem Herrn diene, bekommen die Ordnungen dieser Welt große Bedeutung für mich. Lesen Sie mal nach, wie Paulus zum Staat steht. Selbst ein ungerechter Staat seiner Zeit, er lebt ja in einer Zeit, als der Kaiser Nero schon anfing, die Christen zu verfolgen, hat den Paulus dazu herausgefordert, dem Staat Ehre zu geben als der Obrigkeit, die ihm von Gott verordnet ist. Er lebt in der Welt und nimmt sie so, wie sie ist, mit all ihren Schwächen und ihrer Ungerechtigkeit. Ich will drin treu meinem Herrn dienen. Er hat nicht mehr das letzte Interesse wie die radikalen Schwärmer, die hier schon das Gottesreich bauen wollen. Er weiß, das Gottesreich kommt dann einmal erst. In dieser Welt bleibt jede Staatsordnung unvollkommen. Aber darum möchte ich in den Ordnungen treu leben und hier gehorsam meinem Herrn dienen. Mit all den Begrenzungen, mit den Enttäuschungen und dem Misserfolg, mit dem ich leben kann. Da haben Sie recht, eine Ehe ist auch noch nicht der Himmel auf Erden. Und doch ist eine Gabe, die mit aller äußerer Vordergründigkeit uns von Gott geschenkt ist, dass wir sie heilig halten wollen. All die Ordnungen, die uns Gott gegeben hat. Wir sind nicht die Bilderstürmer, die alle Mauern niederwalzen. Auch wenn Paulus sagt, haben als hätte man nicht, gerade weil wir so drinstehen, auf Abruf. Wir erleben das immer wieder bei unseren Entwicklungshelfern. Am Sonntag, letzten Sonntag erzählte ich noch von Münzenmeist, dass sie ihr Visum nicht bekommen haben. Es ist dann immer lustig, wenn sie schon ihr Gepäck vorausgeschickt haben, damit das zeitig ankommt, sendet man das meist einige Tage vor dem Flugtermin. Und die leben dann hier auf Abruf. Und wenn man die was fragt, sagen die, mein Gepäck, das steht schon in Addis Abeba. Das heißt, die Dinge hier, die sind immer so letztlich bedeutsam für mich. Wir sollten so leben, dass wir sagen, unser Gepäck steht schon drüben, in der neuen Welt Gottes. Bei unseren schwäbischen Pietistenvätern gibt es viele Geschichten über ihre Stellung zur Welt. Und ich las noch eine Geschichte von dem Martin Fauser aus Glems bei Neuhausen, dort in der Nähe Metzingens. Die wollten einen Schrank verkaufen. Abends kommt der Mann zurück, die Frau fragt ihn, hast du den Schrank verkauft? Dann sagt er, ich habe nicht das nötige Geld bekommen. Und dann gab es so eine kleine, ach, Zank wäre zu viel, so eine Plänkelei um diese Sache. Warum hast du nicht verkauft? Hättest du doch ruhig den billigeren Preis gehabt, dann hätten wir ihn losgehabt. Dann ruft plötzlich die Tochter, damals hat man ja nur so leichte Holzwände gehabt, die Tochter rüber von ihrem Zimmer, sie war aufgewacht. Jetzt streitet ihr euch um einen Schrank, dabei habt ihr eure Heimat schon in Neu-Jerusalem, im Himmel. Wissen Sie, so ist es. Wir haben unsere Heimat in der neuen Welt Gottes. Jetzt werden wir doch nicht wegen der irdischen Dinge viel Mühe und Not machen und Zank und Streit. Noch ein letztes. Bewusst heute leben. Das ist mir noch wichtig, dass wir heute bewusst leben. Vielleicht darf ich es an ein paar Geschichten deutlich machen und kommen nicht alle durcheinander. Da war meine Frau dabei damals, da sind wir die Nacht durchgeflogen vom Tschad zurück. Und am Morgen kamen wir heißhungrig in Paris an, freuten uns auf ein gutes Frühstück. Und eine amerikanische Professorenfamilie hat uns dann mit knurrendem Magen zum Gottesdienst mitgenommen. Der hat dann von 10:30 bis 12 gedauert. Hoffentlich sitzt niemand mit knurrendem Magen da. Und da hört sich nämlich auch sehr schlecht. Nicht nur wegen des knurrenden Magens. Und dann also hat er uns mitgenommen, diese liebe Familie hat uns mitgenommen. Und dann gab es zum Mittagessen eine gute Suppe und so gutes französisches Weißbrot und Butter dazu. Und wir haben zugeschlagen. Ich kann das gut. Und gegessen, und gegessen. Und wir sahen schon mit Sorge, dass die Suppenterrine leer wird. Und die gute Hausfrau ging zweimal in die Küche und hat Weißbrot nachgeholt. Aber dann nach dem dritten Mal waren wir richtig satt geworden. Und wir haben uns befriedigt zurückgelehnt auf unserem Stuhl. Dann geht die Hausfrau hinaus und bringt das Hauptgericht. Wenn wir das gewusst hätten, wir dachten, da geht's eben am Sonntag ein wenig einfacher her und da gibt's nur eine Suppe, damit man den Feiertag ehrt. Und wir konnten gar nichts mehr essen, weil wir uns an der Vorspeise so gesättigt haben. So ist es auch mit den Gütern dieser Welt. Unser Gott gibt uns hier viele Freuden in der Welt. Das wird gar nicht mies gemacht. Das Hauptgericht kommt in der Ewigkeit. Und so viel Leid, das Sie erleben, löst sich auch nur von der Ewigkeit her. Vielleicht nehmen Sie es besser einem Menschen ab, der selbst durch viel Leid hindurchging. Es war der Theologieprofessor Johann Tobias Beck, dem 2 Kinder gestorben sind. Und er schreibt einem Freund, ich kann Sie verstehen aus Erfahrung, wie der Schmerz immer an dem Vergehenden hängen bleibt und wir uns nicht lösen können. Er hat dann auch seine Frau noch verloren, die dann die unmündigen Kinder zurückließ. Und er sagt, wir müssen es dann besonders einüben, die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Und er sagt, das, was uns Gott aus der Hand gerissen hat, das sollen Magnete sein, die uns von der Ewigkeit her schon an sich ziehen. Es sei ihm unter den schweren Schlägen des Todes erst aufgegangen, was uns Gott neu schenken will. Und er fährt dann fort und sagt, wenn Gott ihm wieder die Menschen schenken würde, die er mir genommen hat, sagt Johann Tobias Beck, aber ich würde die Erfahrung verlieren, die ich in dem Verlust gemacht habe, ich würde nicht tauschen, ich würde nicht tauschen. Das durch den Verlust Gewonnene war viel, viel größer. Meine Ewigkeitssehnsucht, und er beschreibt das. Strecke mich zu dem, das da vorne ist. Das ist Christenbewegung, auf die Ewigkeit zu. Merken Sie, darum hat sie Gott so geschlagen, damit er sie zubereite, seine Herrlichkeit in seinem Sohn zeigen zu können. Wenn er uns nimmt, will er uns Größeres geben, zum Ewigen helfen, mit dem das Vergängliche und Vergangene in keinen Vergleich kommt. Die fleischliche Liebe, mit der wir uns an die unsrigen anklammerten, muss der geistlichen weichen. Das Sehen auf das Sichtbare muss dem weichen, dem Sehen auf das Unsichtbare. Und das heißt Glauben lernen. Glauben lernen. Ach, das ist so groß, dass wir dann zurückgehen in die Welt und wissen, da hat uns Gott hingestellt. Alleinstehend oder verheiratet, in Berufsaufgaben oder noch in Ausbildung, im Warten auf den richtigen Platz, zur Zeit ohne Arbeit. Wo braucht dich Gott? Herr, du hast den Platz für mich. Und ich weiß, dass du diese Zeit segnest. Ich möchte mein Leben begreifen aus deiner großen Ewigkeit. Ter Stegen hat den Vers gedichtet, man muss wie Pilger wandeln, frei, bloß und wahrlich leer. Viel sammeln, halten, macht unseren Gang nur schwer. Wer will, der tragt sich tot. Wir reisen abgeschieden, mit wenigem zufrieden und brauchen's nur zur Not. Amen.